Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Danke für die freundliche Einleitung und erstmal guten Abend.
Guten Abend. Die Nacht vom 22. auf den 23. Mai 2024 ist in Estland kühl. Am Ufer der Narva singen Nachtigallen. Die klobigen grauen Mauern der Hermannsfeste sind mit sanftem orangefarbenem Licht angestrahlt, spiegeln sich im Wasser des Grenzflusses. Gegenüber unbeleuchtet die ebenso grauen Mauern der Festung Ivangorod, Symbol mittelalterlicher Macht Russlands. Zwischen ihnen markieren Bojen die Staatsgrenze. Im Morgengrauen steuert ein russisches Schiff eine Boje an, stoppt und holt sie aus dem Wasser. Fährt ein Stück weiter, stoppt an der nächsten Boje und sammelt auch diese ein. So geht es fort. Als die Sonne aufgeht, ist die Grenze zwischen Russland und Estland in diesem Teil des Flusses nicht mehr sichtbar. Bereits seit längerem möchte die russische Regierung auch die Grenzen vor der Küste aktualisieren. Die estnische Regierung bestellt den russischen Botschafter ein. Estlands Premierministerin Kaja Kallas erklärt, Russland wolle Angst und Schrecken verbreiten. Der Außenbeauftragte der Europäischen Union spricht von einer Provokation. Auch Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius ist besorgt. Wladimir Putin betreibe Verunsicherung, Provokation, Rücknahme, Relativierung, den Spalt dazwischen treiben, drohen, also immer das ganze Repertoire. Pistorius sieht ein Muster perfider, hybrider Kriegsführung. Eine Woche später schreckt eine Nachricht aus Polen die europäische Öffentlichkeit auf. Die Regierung plane, 200.000 Reservisten einzuziehen und sie sofort in die Ukraine an die Front zu schicken. Im Absender steht zwar die seriöse polnische Nachrichtenagentur PAP, doch deren Journalisten wissen von nichts. Ein Regierungssprecher stellt umgehend klar, Polen plant keine Mobilmachung. Die Meldung ist frei erfunden. Die Nachrichtenagentur wurde gehackt und die Hacker schicken die Meldung demonstrativ ein zweites Mal hinaus. Polen ist einer der wichtigsten Ukraine-Unterstützer und seit Monaten russischen Angriffen ausgesetzt. Solche Cyberangriffe sind nur ein Teil davon. In Deutschland trifft es unter anderem die SPD-Parteizentrale. Im Dezember 2022 werden ihre E-Mail-Konten gehackt. Außerdem werden Netzwerke deutscher Rüstungs-, IT- und Luftfahrtunternehmen angegriffen. Nach wochenlangen Ermittlungen ist sich die Bundesregierung sicher, hinter dem Angriff steckt der russische Militärgeheimdienst. Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser warnt, bereits vor Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine sei die Gefährdungslage hoch gewesen. Nun habe sie sich weiter verschärft. Im Juni 2024, kurz vor der Europawahl, folgt ein Hackerangriff auf die CDU. Russland führt einen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine und führt einen Schattenkrieg gegen gefestigte Demokratien. Die Mächtigen in Moskau wollen Nachbarstaaten unterwerfen. Sie wollen verhindern, dass junge Demokratien sich dem Griff Russlands entziehen. Sie wollen Gesellschaften unterwandern, zersetzen, zerstören, kolonialisieren. Osteuropäer warnen seit langem vor der russischen Aggression. Lennart Meri, der erste Präsident Estlands, machte bereits 1994 auf die Gefahr eines erneuten russischen Imperialismus aufmerksam. Die Warnungen der Balten, Polen, Ukrainer, Georgier und anderer wurden in Deutschland lange abgetan. Ebenso in Brüssel bei der EU und der NATO. Nahezu berauscht davon, die Konfrontation im Kalten Krieg überwunden zu haben, wollten und wollen viele die Warnungen nicht hören, verweigern sich auch 2024 noch der Realität. Die Osteuropäer haben Erfahrung mit der Besatzung durch Russland und die Sowjetunion und das teils schon seit mehr als 200 Jahren. Sie wissen, wie die Mächtigen in Moskau nahezu immer Bestrebungen nach Unabhängigkeit unterdrückt haben, bereits unter den Zaren, später während der Sowjetzeit, jetzt unter Putin. Die Verbrechen, die Russen heute an Ukrainern begehen, haben sie oft selbst erlebt. Sie kennen die Methoden, mit denen Putins Geheimdienstmafia vorgeht. Sie wissen, wie deren Agenten Menschen kaufen, erpressbar machen, kriminelle Strukturen stärken, Gesellschaften unterwandern und am Ende zerstören. Die Menschen in Osteuropa wissen aus eigener Erfahrung, wie der Kreml wirtschaftlichen Druck ausübt, wie er Sowjetnostalgie schürt, wie er Propaganda verbreitet, wie er Erinnerungen auslöscht und Geschichte umschreibt. Sie haben erlebt, wie die Mächtigen in Moskau anderen ihre Lebensweise, ihre Sprache und Kultur, ihre Pässe aufzwingen. Und dass diejenigen, die sich dagegen wehren, foltern, verschleppen oder töten lassen. Sie haben gelernt, mit ihrer Angst umzugehen. In Deutschland erinnern sich immer weniger Menschen daran, wozu Mächtige in Moskau fähig sind. Mit diesem Buch wollen wir diese Lücke füllen.
Eine Bemerkung vorweg. Das ist zwar eine Lesung und Diskussion. Wir werden auch weiter noch Textstellen vorlesen, aber wir möchten Sie ermuntern, wenn Sie Sachfragen haben, uns ein Zeichen zu geben und diese vorzustellen oder auch ansonsten drängende Fragen. Es ist ja eine sehr aufregende Zeit, gerade eine sehr aufregende Phase auch in Bezug auf den Krieg gegen die Ukraine. Sicher haben Sie Bedürfnis, darüber auch zu diskutieren. Wir wollen aber gerne erstmal ein bisschen dichter am Buch bleiben. Und ich möchte Ihnen dazu einen Überblick geben, womit wir uns befassen. Und vielleicht zunächst nochmal zu uns beiden. Wir beschäftigen uns seit mehr als 30 Jahren beide mit Russland und dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion, sind sehr viel gereist, nicht nur nach Russland, sondern eben auch in die Nachbarländer. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt mit diesem Buch, ein bisschen näher zu bringen, was eigentlich die Erfahrungen der Balten, der Georgier, der Ukrainer sind, die dazu geführt haben, dass die eben vor Moskau Angst haben und auch vor Moskau warnen. Denn im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass sie recht hatten mit ihren Warnungen. Das ist hierzulande oft von vielen ignoriert worden. Und ein Politologe hat, als ich ihm erzählt habe, was wir machen in diesem Buch, hat er dann gesagt, ach so, ihr betreibt also eine Osterweiterung des Bewusstseins nach der EU-Osterweiterung. Und das finde ich ganz treffend eigentlich. Er hat mir erlaubt, das zu benutzen weiterhin. Das mache ich jetzt auch. Das Buch heißt Putins Gift. Und das Gift meint eigentlich einen ganzen Giftschrank oder Giftcocktail. Es gibt unterschiedliche Methoden, mit denen der Kreml nicht erst unter Putin, auch früher schon, Nachbarschaft und Gesellschaften destabilisiert. Im Kern geht es darum, Menschen, die sich von Moskau lossagen, Länder, Gesellschaften, die sich von Moskau lossagen, die sich demokratisieren, die sich den korrupten Schemata entziehen, diese Gesellschaften zu destabilisieren mit unterschiedlichen Methoden. Und da setzt eben dieses Gift ein. Das sind einerseits wirtschaftliche Abhängigkeiten, die geschaffen werden, also Stichwort Gas oder Absatzmärkte, die dann eingeschränkt werden. Das kennen wir ja auch mit Nord Stream, aber das hat in Ländern wie Republik Moldau, Armenien, Georgien, mit dem Gas noch viel, viel stärkere Ausmaße und Dimensionen. Ein wichtiger Faktor ist natürlich Militär. Also wir haben jetzt bald den dritten Jahrestag des Großangriffs und es sind schon 11 Jahre, dass Russland die Ukraine angreift. Seit 2014, es begann mit der Besetzung der Krim. Ein ganz wichtiges Mittel ist Propaganda, Desinformation. Das trifft vor allen Dingen auch unsere Gesellschaft. Ein Mittel ist Geschichte, Geschichtsfälschung. Das überschneidet sich mit Desinformation. Und es gibt noch andere Mittel, auf die wir im Laufe des Abends zu sprechen kommen. Ich möchte jetzt gerne erstmal einen geografischen Sprung mit Ihnen wagen. Wir werden später über Deutschland reden, aber ich möchte Sie erstmal mitnehmen nach Armenien in den Südkaukasus. Wir haben ein Kapitel überschrieben, wer Demokratie sät, erntet Krieg. Das war in der Ukraine nach dem Maidan so, das war in Georgien 2008 so und es ist so, dass in Armenien es auch einen Umbruch gab, einen demokratischen. und daraufhin Russland seine militärische Unterstützung für Armenien gegen den Feind Aserbaidschan eingestellt hat. Aber hören Sie genaueres. Juni 2018. Auf dem zentralen Platz der armenischen Hauptstadt Erivan plätschern Fontänen im Takt von klassischer Musik und französischem Chanson. Die Wasserstrahlen sind bunt angeleuchtet, alle paar Sekunden wechselt die Farbe. Familien flanieren, Kinder rennen durch die Menge. Händler mit Luftballons, Zuckerwatte, Bier und Brause, junge Paare halten Händchen. Vor wenigen Wochen standen hier noch hunderttausende Demonstranten. Auch sie demonstrierten gegen ein korruptes und machtversessenes Regime. Die 17-jährige Mariam nippt an einem Bier und schaut zufrieden. Vor ein paar Wochen dachten wir noch, dass wir hier keine Zukunft haben, dass wir nichts ändern können und hier nicht hingehören. Mariam trägt eine viel zu große Lederjacke. Sie hat sich die Haare lila gefärbt, einen Hut darauf gesetzt und schräg nach hinten geschoben. Sie geht noch zur Schule, möchte später Englisch und Französisch studieren. Angst habe sie nicht gehabt auf dem Platz. Vielleicht an den ersten paar Tagen, aber ich wusste ja, dass ich es für meine Zukunft tue. Ich hatte keine Angst, echt nicht, versichert sie noch einmal und nickt. Ich war Tag und Nacht auf den Beinen. Bis dahin war ich oft sehr traurig, dachte sogar, dass ich das Land verlassen müsste, um so leben zu können, wie ich möchte. Aber ich wollte nicht weg. Wir gehören doch hierher. Freiheitsbewegungen können ein Ausmaß an positiver Energie in einer Gesellschaft auslösen, gegen die Machthaber nur mit Gewalt ankommen. Um ehrlich zu sein, in den ersten Tagen habe ich nicht geglaubt, dass es klappt, erinnert sich Mariam. Aber als wir immer mehr wurden, wusste ich, es kann was werden. Die Anführer haben uns Hoffnung gemacht. Pashinyan und wir sind alle Freunde. Nikol Pashinyan ist anschließend Premierminister geworden. Jetzt gibt es für uns Hoffnung, sagt Mariam. Aber ich möchte realistisch sein. In einem Jahr wird sich etwas verändern. Es passiert ja schon etwas, aber ein Jahr ist nicht genug, um mit den Zuständen aufzuräumen. Es ist viel zu tun, das geht nicht von heute auf morgen. Die Schülerin denkt bereits an ihre Enkel. Ich hoffe, dass sie hier in ihrer Heimat leben werden. Den Veränderungen sind Grenzen gesetzt. Armenien ist in hohem Maße von Russland abhängig. Armenien ist eines der ärmsten Länder in der Region. Armenien ist wirtschaftlich extrem abhängig von Russland, ist zu diesem Zeitpunkt militärisch extrem abhängig von Russland. Armenien ist umgeben von Feinden, Türkei, Aserbaidschan. Mit Georgien sind die Beziehungen auch nicht so gut. Mit dem Iran sind sie eigentlich noch am besten. Und es gab Anfang der 90er Jahre den Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan um Karabach. Zu diesem Zeitpunkt, den wir hier schildern, mit den demokratischen Umbrüchen 2018, ist die Lage in Karabach relativ ruhig. Aber Aserbaidschan hat angekündigt, die Region mit Gewalt zurückzuholen. 2 Jahre später greift Aserbaidschan an. Im Herbst 2020 holt es sich weite Teile des armenisch besetzten Gebietes rund um Bergkarabach zurück. Es setzt unter anderem hochmoderne Drohnen ein. Die Kämpfe sind grausam. Das armenische Militär ist hoffnungslos unterlegen und Russland, die Schutzmacht der Armenier, schaut zu. Nach mehreren Wochen vermittelt Russland einen Waffenstillstand und festigt darin vor allem seine eigene Position. Eine sogenannte Friedenstruppe aus knapp 2000 russischen Soldaten soll dafür sorgen, dass die Waffenruhe eingehalten wird. Pashinyan bleibt nichts anderes übrig, als zu unterzeichnen. Die alten korrupten Eliten haben enge Verbindungen nach Bergkarabach, stammen teils sogar von dort. Sie mobilisieren ihre Anhänger. In Armenien kommt es zu gewaltsamen Protesten gegen die Regierung. Sie halten mehrere Tage an. Pashinyan, der Reformer, ist geschwächt. Russland kann sich zurücklehnen. 2021 rückt Aserbaidschan vereinzelt auch auf international anerkanntes Staatsgebiet Armeniens vor. Pashinyan bittet deshalb das Militärbündnis OVKS um Hilfe. Das ist ein Bündnis, so ein bisschen ein Pendant zur NATO mit Russland als wichtigstem Land. Und Armenien war damals eben auch Mitglied. Es handelte sich um einen Bündnisfall, sagt Armenien. Ein Nichtmitglied, nämlich Aserbaidschan, greife ein Mitglied an. Wladimir Putin lehnt ab. Russland ist kein Verbündeter mehr, ist in Armenien seitdem immer öfter zu hören. Das Land sucht neuen Schutz, intensiviert seine Beziehungen zur EU, lädt sogar eine Beobachtermission der EU nach Armenien ein, die an der Grenze zu Aserbaidschan patrouilliert. Russland hat die Seite gewechselt. Am 22. Februar 2022, zwei Tage vor der Großinvasion Russlands in der Ukraine, am 22. Februar 2022 unterzeichnen Aserbaidschan und Russland ein Loyalitätsabkommen. Darin verpflichten sie sich, nichts zu tun, was nach Ansicht einer der Parteien der strategischen Partnerschaft und den gemeinsamen Beziehungen der beiden Staaten schadet. Es ist nicht nur Putin, der demokratische Umbrüche bekämpft. Das aserbaidschanische Staatsoberhaupt Ilham Aliyev tut auch alles, um Demokraten zu unterdrücken. Im Herbst 2023 nimmt Aserbaidschan den Rest von Bergkarabach ein. Die rund 100.000 Bewohner Bergkarabachs fliehen fast vollständig nach Armenien. Vor dem Reformer Paschinyan und seiner Regierung türmen sich seitdem die Probleme. Das Land braucht Frieden. Paschinyan bietet Aserbaidschan Kompromisse an, die seinen innenpolitischen Gegnern zu weit gehen. Die alten Eliten versuchen daraus Kapital zu schlagen und machen Stimmung. Paschinyan kündigt den Austritt Armeniens aus dem Militärbündnis OVKS an. Ob die künftigen Generationen in einem freien und sicheren Armenien leben werden, für das die Schülerin Mariam 2018 ihre Angst überwand und demonstrierte, ist im Sommer 2024 alles andere als sicher.
Und das ist, finde ich, was das Kapitel heißt, wer Demokratie sät, wird Krieg ernten. Das ist leider etwa ein Muster, was wir beobachten können. Also schauen wir uns die demokratischen Umbrüche an, die diese gewaltfreien Revolutionen, die nach 2000 in Serbien eingesetzt haben. Da haben wir 2003, 2004 die Rosenrevolution in Georgien. 2008 Panzer kurz vor Tiflis, russische Panzer. Wir haben auf dem Maidan 2004 in Kiew den ersten demokratischen Aufbruch der Bevölkerung, der ja dann scheiterte, auch an durch eigenes Verschulden. 2014 wieder so einen Aufbruch, was in einer extrem kurzen Zeit passiert ist. Normal dauert das 2-3 Generationen, bis diese Energie in einer Bevölkerung wieder da ist. Die Ukrainer haben das innerhalb von 10 Jahren zweimal hingekriegt, ein autokratisches Regime wegzudemonstrieren. Mit dem Ergebnis, dass die Krim angegriffen und besetzt wurde im Februar 2014, dann Krieg im Donbass entfacht wurde und dann der große Einmarsch im Februar 2022 mit dem Ziel, die Ukraine und alles Ukrainische zu vernichten, dem erklärten Ziel von Putins Seite. 2018 Armenien haben wir jetzt ein bisschen ausführlicher dargestellt. Da ist ein gewisses Muster abzusehen, dass Demokratien und Demokratiebewegungen, friedliche Bewegungen nicht erfolgreich sein dürfen in irgendeiner Form. Wo kommt das her? Wir haben hier einen Exkurs drin, in dem wir versuchen aufzuschlüsseln, was im Kopf von Wladimir Putin vorgeht, was schwer ist. Und normalerweise lehnen wir Kristallkugellesen komplett ab. Und auch das, was man so Kreml-Astrologie unter Russland-Berichterstattern nennt, ist nichts, dem wir großartig anhängen. Aber es gibt ein paar Kontinuen, die auch in den frühen Biografien von Wladimir Putin so auftauchen. Die Biografien werden immer heroischer. Je jünger sie sind. Putin ist ein lupenreiner KGB-Mann, wollte nie was anderes sein, ist da bis heute stolz drauf. Das heißt, wir wissen nicht, wie viel an diesem Lebenslauf dann am Ende manipuliert ist. Aber ich denke mal, in den frühen Biografien, die sind belastbarer als die aktuellen. Wir wissen, dass Putin 89 in Dresden war, das wissen, glaube ich, alle hier. Und da musste er als wahrscheinlich kleiner KGB-Offizier, nicht der heroische, der er neuerdings ist in den Biografien. In den Biografien ist er neuerdings derjenige, der die RAF-Terroristen in die DDR gebracht hat und solche Sachen. Das halte ich für Schwachsinn. Also Putin sitzt in Dresden und draußen bricht ein Unterdrückungssystem, bricht die Stasi zusammen und der Geheimdienst, zu dem er mal gegangen ist, weil er ihn für allmächtig gehalten hat, Stasi als kleine Schwester des KGB, ist plötzlich machtlos. Und aus Moskau kommt auch nichts. Für Putin muss das ein unglaublich traumatischer Moment gewesen sein. als die Bevölkerung die Angst vor ihm verlor und vor den Organisationen, denen er angehört hat, mit voller Überzeugung. Also Angst ist hier etwas Zentrales. Und wir gehen davon aus, dass das ein Moment war für Putin, diese Art von Befreiungsbewegungen zu bekämpfen, wo immer er kann. Und dann kommen wir zum Thema Angst. Also Putin ist ein unglaublich ängstlicher Mensch, glaube ich, weil er nur ängstliche Menschen handeln so. Putin braucht Angst, um zu regieren. Angst nach innen, Angst nach außen. Die Angst nach innen war einfacher wiederherzustellen in Russland. Die Angst nach außen ist ein bisschen schwieriger, aber er ist da ziemlich erfolgreich dabei. Ich denke, wir haben alle Angst zurzeit. Vor unterschiedlichen Dingen, aber ganz massiv. Und seit letztem Wochenende wahrscheinlich noch mehr. Es ist auch nicht das erste Buch, was wir darüber schreiben. Es ist eine Trilogie, die beginnt mit einem Band, der heißt Russian Angst. Da geht es darum, wie die Angst nach Russland zurückgekommen ist. Es ist 2017 erschienen, aus eigenem Erleben. Alle Bücher sind streng nicht wissenschaftlich. Sie finden keine Fußnoten. Und das, was da drin steht, ist selbst erlebt. Dann haben wir etwas gemacht zum Großeinmarsch. Warum ist die russische Gesellschaft so empathiefrei, wie sie ist? Und warum verstehen wir sie nicht? Das heißt, jenseits von Putin, und geht der Frage nach, ist, wenn Putin weg ist, alles wieder gut? Sie können sich die Antwort ungefähr vorstellen. Nein. Das hier ist jetzt das dritte Buch mit Putins Gift. Also Angst ist ein zentraler Begriff im Kosmos von Putin und wenn es darum geht, zu regieren.
Frage, und da würde ich jetzt einhaken wollen, doch, ja, mit der Atomangst.
Ja, mach mal. Also ich denke, wir haben alle Angst vor einem Atomkrieg, oder? Wer hat Angst vor Atomkrieg? Kann ich mal kurz? Ja, doch, das ist eine satte Mehrheit.
Um auch denen Angst zu machen, die keine direkten Gegner des Regimes sind, nutzt Russland seine Abschreckungswaffen. Ein Sonntagabend im Februar 2015 in Moskau. Im staatlichen Kanal Rossija tickt eine große animierte Uhr mit römischen Ziffern. Sekündlich rückt der Zeiger auf 20 Uhr, Primetime. Dann der Jingle und Dmitri Kiselyov begrüßt die Zuschauer zu Vesti Nedeli, den Nachrichten der Woche. Kiselyov ist Russlands Chefpropagandist. Sonntag für Sonntag arbeitet er sich an den Feinden Russlands ab, also allen, die nicht nach Putins Pfeife tanzen wollen. Seine Wochenschau ist eine Mischung aus Verkürzung und Verdrehung. Wie einst der Schwarze Kanal im DDR-Fernsehen konstruiert Kiselyov feindliche Akte, führt Pseudobeweise für angebliche westliche Hetze und verbiegt Tatsachen. Der Krieg gegen die Ukraine währt seit einem Jahr. An diesem Sonntag im Februar 2015 stellt Kiselyov fest, Russland ist das einzige Land der Welt, das in der Lage ist, die USA in radioaktiven Staub zu verwandeln. Für alle Zuschauer, die gerade unsicher sind, ob sie sich vielleicht doch verhört haben, ist im Hintergrund das Bild eines Atompilzes zu sehen. Die russische Propaganda knüpft dort an, wo die Sowjetunion gescheitert ist, beim direkten Kräftemessen der Atommächte. Und so spricht Kiselyov am Sonntagabend davon, dass Russland in Syrien US-Flugzeuge abschießen könne, wie einst in Vietnam. Und verkündet, Russland könne erneut Truppen auf Kuba stationieren. Es ist Teil einer gezielten Kampagne. Zu ihr gehören 2015 auch T-Shirts mit dem Aufdruck einer Topol. Das ist die russische Interkontinentalrakete mit Nuklearsprengkopf, die bei der Siegesparade am 9. Mai über den Roten Platz gefahren wird. Auf den T-Shirts steht, eine Topol hat keine Angst vor Sanktionen. Eine Anspielung auf die Strafmaßnahmen, die die westlichen Staaten nach dem Angriff auf die Ukraine gegen Russland verhängt haben. Die Kampagne sei zum einen nach innen gerichtet. Es gehe darum, die Bevölkerung zu überzeugen, dass Russland, solange es Atomwaffen hat, tun kann, was es will und nichts fürchten muss, sagt uns der unabhängige russische Militärexperte Alexander Golz damals. Er ist überzeugt, dass die Atomdrohungen außerdem an das Ausland gerichtet sind. Putin und sein Umfeld hätten sich gewundert, erläutert Golz, dass Russlands Atomwaffenarsenal, immerhin das zweitgrößte der Welt, kein politischer Faktor ist. Sobald man im Westen begann, an die Vernunft der neuen Kreml-Herrscher zu glauben, etwa seit Boris Jelzin, spielten Atomwaffen keine wichtige politische Rolle mehr. Eine Atombombe, Eine Atombombe in den Händen Nordkoreas hatte mehr politisches Gewicht als 1500 russische Atomsprengköpfe. Für Putin und sein Umfeld gibt es nur einen Weg, das zu ändern. Wir müssen den Westen überzeugen, dass wir so irre sind, gegebenenfalls tatsächlich den Knopf zu drücken, sagt Scholz. Er geht davon aus, dass es sich um ein kontrolliertes Säbelrasseln handelt. Denn das Prinzip von Atomraketen ist das Wissen, dass der Gegner sie auch hat. Wer als Erster schießt, stirbt als Zweiter. Das macht ihren Einsatz sinnlos, weil es keine Gewinner gibt. In den folgenden Jahren häufen sich die atomaren Drohungen aus Moskau. Mal droht Putin selbst, mal sind es Regierungsvertreter, mal ist es die Propaganda. Das Staatsfernsehen zeigt Grafiken, die Angriffe auf europäische Hauptstädte veranschaulichen. Das wirkt. 2024 ist Putin dem Ziel, die Welt vom eigenen Nuklearirrsinn zu überzeugen, ein erhebliches Stück näher gekommen. Wenn in Deutschland über die Lieferung schlagkräftiger Waffen an die Ukraine und über härtere Strafmaßnahmen gegen Russland debattiert wird, ist immer die bange Frage dabei, wird Putin dann eskalieren? Wird er zum Äußersten gehen? Wird er den Atomknopf drücken? Es äußern sich Politiker, Sicherheitsexperten, Russland-Fachleute und viele Menschen, die sich auf anderen Gebieten besser auskennen. Die Angst ist nachvollziehbar, aber sie ist ein schlechter Ratgeber. Politiker zögern bei der militärischen Unterstützung der Ukraine, weil sie eine Eskalation fürchten. Genau das bezweckt Putin. Eine Studie der Stiftung Wissenschaft und Politik weist nach, dass Russland immer wieder vor anstehenden sicherheitspolitischen Entscheidungen der Ukraine-Unterstützer mit Atomraketen droht, die Drohungen danach aber zeitnah wieder abschwächt. Chinas Herrscher Xi Jinping hat Putin vor dem Einsatz von Atomwaffen gewarnt. Er ist vielleicht der einzige Staatschef, von dem Putin sich etwas sagen lässt, auch weil Russland von China abhängig ist. Und so weisen zahlreiche Sicherheitsexperten darauf hin, dass es besser wäre, sich von den Atomdrohungen aus Moskau nicht beeindrucken zu lassen.
Ich möchte Sie noch mal einladen, wenn Sie was sagen wollen, ne? Geben Sie uns ein Zeichen. Wir sind da offen, also jederzeit. Ansonsten machen wir mit Angst weiter. Angst ist zentral, haben Sie schon gemerkt gerade. Ich habe Sie gerade gefragt, wer Angst vor Atomwaffen hat, aber wer hat denn Angst vor Bettwanzen? Okay, einer. Zwei. Immerhin. Meine Mutter auch.
Drei.
Ich nicht. Ich hatte aber schon mal welche.
Bettwanzen aus Silizium?
Aus Silizium? Nein. So ganz kleine Blutsauger. Das war 1991 oder 92 in einem Apartment in Prag. Da juckte es plötzlich und das waren Bettwanzen. Ich wusste vorher nicht, dass es die überhaupt gibt. Wie so viele Menschen das nicht wussten. Aber Bettwanzen sind ein spannendes Thema in Frankreich. Und zwar seit 2020 gegen Schädlingsbekämpfer in Paris, vermehrt gegen die ekligen, aber eigentlich harmlosen Parasiten vor. Die Regierung legte schließlich einen Plan zur Bekämpfung von Bettwanzen vor. Journalisten berichteten angemessen, Politiker reagierten, Behörden machten ihren Job. In der zweiten Jahreshälfte 2023 entstand auf einmal ein riesiger Hype in den sozialen Medien, also 3 Jahre später. Hotelbetten, Kinos, öffentliche Verkehrsmittel seien mit Bettwanzen befallen, hieß es dort. Das Thema schaffte es auch in seriöse Medien. Erst national, dann international. Selbst das französische Parlament debattierte darüber. Die Fraktionsvorsitzende der Linken war sich nicht zu schade, ein Gefäß mit Bettwanzen mit ans Rednerpult zu nehmen. Sie sprach von einem Martyrium für die Betroffenen und warf der Premierministerin Tatenlosigkeit vor. Da hatten Kammerjäger bereits Hotels gesäubert, mehrere Kinosäle vorsorglich desinfiziert, öffentliche Verkehrsmittel abgesucht und dort keine Bettwanzen gefunden. Dass das Thema trotzdem solche Kraft entfalten konnte, lag auch daran, dass kremlfreundliche Bots den Hype befeuerten, und zwar auf perfide Weise. Sie behaupteten, französische Experten seien davon überzeugt, dass die Bettwanzen-Epidemie in Paris auf den Ansturm ukrainischer Geflüchteter zurückgehe. Die Ukrainer hätten die Parasiten in ihrem Gepäck mitgebracht. Die Accounts, die das verbreiteten, bezogen sich auf eine angebliche Titelgeschichte in der französischen Tageszeitung Libération. Sie posteten sogar einen Screenshot des Artikels, doch dieser war dreist gefälscht und Teil einer sogenannten Doppelgängerkampagne. Die gefälschten Geschichten appellieren gezielt an Gefühle wie, an starke Gefühle wie Angst, Ekel oder Hass, erläutert Julia Smirnova. Das ist eine Analystin, die für einen Think Tank arbeitet, der sich komplett nur mit russischer Desinformation beschäftigt. Die wird vorher vorgestellt, wir lassen hier ganze Passagen gerade aus. Also, die gefälschten Geschichten appellieren gezielt an starke Gefühle wie Angst, Ekel oder Hass, erläutert Julia Smirnova. Denn emotional aufgewühlte Menschen seien zugänglicher für falsche Informationen. Wie viele Menschen die Doppelgängerkampagne erreicht, kann man in sozialen Netzwerken gut messen. Laut einer Studie der gemeinnützigen Organisation AI Forensics haben pro-russische Anzeigen allein in Deutschland und Frankreich zwischen August 2023 und März 2024 38 Millionen Menschen erreicht. Welche Auswirkungen das dann auf die Ansichten und das Handeln von Menschen hat, ist nur schwer fassbar. Nicht alles, was kremlfreundliche Accounts verbreiten, fällt auf fruchtbaren Boden. Russische Propagandisten, die Kampagnen in Europa betreiben, sind nicht allmächtig und auch nicht genial, sagt Smirnova. Sie nutzen einfach bereits bestehende Konflikte und wiederholen ständig die gleichen Botschaften. Ich weiß nicht, ob Ihnen mal ein Doppelgänger untergekommen ist. Garantiert. Und wahrscheinlich haben Sie es nicht gemerkt. Das ist total geschickt. Also da werden Seiten nachgebaut, weiß ich nicht, von Deutschlandradio, von FAZ, von Thüringer Allgemeine, von Spiegel, RTL, Bildzeitung, keine Ahnung von wem alles. Und das sieht seriös aus. Sie sehen die Anzeigen, die auch wirklich im Spiegel, auf der Spiegelseite sind. Sie sehen im Zweifelsfall vielleicht sogar Laufbänder, auf denen Börsenkurse laufen, Verweise zu anderen Artikeln, alles echt. Nur der eine zentrale Artikel ist nicht echt. Und das können Sie eigentlich nur daran erkennen, dass Sie entweder denken, ah, das ist nicht echt, das ist ja total irre, oder irgendwas stimmt hier nicht, was Ihnen vielleicht auch manchmal passiert beim Lesen. Und die meisten von uns lesen ja auf Smartphone, oder ich zumindest lese fast nur noch auf Smartphones solche Sachen. Und Sie können es an der Adresszeile erkennen. Da steht dann eben nicht Spiegel, sondern Spiegel. Oder nicht spiegel.de, sondern Spiegel /de.tk oder was auch immer, ja. Und aber wer von uns guckt beim Smartphone auf die Adresszeile? Die ist außerdem so klein und das kriegt man nicht mit. Doppelgängerkampagnen sind eine Riesennummer. Sei es, dass Günther Jauch irgendwo, Annalena Baerbock wurde ein Haus angedichtet, was sie nicht besitzt und solche Sachen.
Und das Ganze hat natürlich, also unser Redaktionsschluss für das Buch war im Sommer 24 und das Ganze hat natürlich noch massiv zugenommen. Ich nehme an, Sie verfolgen die Nachrichten und da können Sie fast täglich etwas lesen über russische hybride Angriffe. Also einerseits hat das, was wir eingangs geschildert haben mit den Bojen und der Markierung der estnischen Grenze, so Sachen haben ja massiv zugenommen mit den Unterseekabeln in der Ostsee. Ich weiß nicht, ob Sie es verfolgt haben, jetzt vor ein, zwei Wochen, diese Geschichte mit dem Bauschaum in den Autoauspuffen. Vielleicht wissen es noch nicht alle, ich erzähle es kurz. Also es wurden mehrere Autos beschädigt, Auspuff.
Weit mehr als 100.
Genau, das wurde mit Bauschaum reingesprüht und gleichzeitig wurde ein Aufkleber hinterlassen auf dem Auto mit Grüner wählen und dem Bild von Habeck, so dass natürlich erstmal der Verdacht naheliegt, das sind irgendwelche in Anführungsstrichen Klimakaoten, schlimme Grüne, die gegen die Autoindustrie vorgehen wollen. Kollegen vom Spiegel haben recherchiert, dass dahinter drei Männer stehen, von denen einer im Zuge der Ermittlungen eingeräumt hat, dass sie beauftragt wurden von einem Russen und pro Auto 100 Euro bekommen sollten. Das nur als eine solche Aktion. Es ist nicht immer nachzuweisen, dass das direkt aus dem Kreml kommt. Aber gerade was den Bereich Social Media und Desinformation im Internet und über all diese Plattformen, X, Facebook, Instagram und so weiter, TikTok auch ganz massiv, was das angeht, da ist es wirklich einwandfrei nachgewiesen. Also eine Berliner Organisation, CEMAS heißt die, die wird auch immer wieder zitiert jetzt, Julia Smirnova arbeitet auch für die, die haben gezählt, dass jetzt im Bundestagswahlkampf binnen eines Monats von russischen Accounts nachweislich 630 unterschiedliche Posts veröffentlicht und verbreitet wurden, die entweder Parteien, deutsche etablierte Parteien oder Politiker etablierter deutscher Parteien mit falschen Geschichten diskreditieren sollten. Also da wird Annalena Baerbock ein Gigolo in Afrika angedichtet oder ja ganz unterschiedliche Geschichten. Also es geht durchaus auch gegen Merz. Es geht nur nie gegen die AfD oder BSW.
Interessant ist hier noch, spannend ist, dass es da so, man kann das auch zeitlich immer sehen. Also als zum Beispiel Ende Juli 22, im Sommer 22 wurde massiv über Gas diskutiert. Sie erinnern sich, ne? Nord Stream wurde gestoppt, der Gasimport wurde gestoppt. Deutschland stellte erschreckt fest, dass der größte Gasspeicher des Landes an Gazprom verkauft ist und natürlich nicht gefüllt wurde. Und da machte plötzlich eine Nachricht die Runde mit der Schlagzeile: Eine Schule in Bremen explodierte, weil man versuchte, Gas zu sparen. Auf einer nachgebauten Spiegelseite ist das erschienen. Das ist natürlich Quatsch. Außerdem im Sommer, ich meine, sind auch die Gasheizungen in Bremen aus, auch wenn es da recht feucht sein kann im Sommer, ja.
Aber daran sieht man, dass eben die Hauptstoßrichtung dieser Fehl- und Falschinformationen gehen eben in die Richtung, Deutschland geht es vermeintlich also so schlecht, weil Deutschland den schlimmen Ukrainern zu viel hilft und die Nöte hierzulande sind von den Ukrainern verursacht. Das sind so die Hauptnarrative und sie appellieren vor allen Dingen an niedere Gefühle wie Ekel, sprich Bettwanzen, Hass. Denn Menschen, die emotional aufgewühlt sind, sind besonders empfänglich für Falschinformationen.
Da kommt noch ein anderer Punkt dazu. Es geht um Vertrauen. Also es geht darum, das Vertrauen in Institutionen zu schwächen oder zu zerstören, die eigentlich diese Gesellschaft tragen. Gerichte, Wahlen, ganz klar, ja. Sie haben wahrscheinlich auch schon mitbekommen, dass die Atmosphäre vor dieser Bundestagswahl einen Aggressionslevel erreicht hat, den ich in meinen 57 Jahren so nicht gesehen habe. Und ich habe davon mindestens 50 zumindest halbwegs bewusst mitgekriegt, ja. Von den 57, also es sind ein paar Bundestagswahlkämpfe dabei. Dann das Vertrauen in Journalismus, ganz wichtig, weil Demokratie lebt vom Diskurs. Journalisten sind diejenigen, die diesen Diskurs stellvertretend für die Bevölkerung herstellen, weil natürlich auch nicht jeder ein Interview mit Olaf Scholz machen kann oder zur Bundespressekonferenz gehen kann oder wo auch immer. Außerdem ist das ein Beruf, der mit Ethos zu tun hat, mit Recherche. Das Vertrauen in Recherche wird unterwandert, ganz massiv gerade. Auch in Wissenschaft. Wir haben das während Corona erlebt. Also es geht darum, Vertrauen zu zerstören. Und das ist ein wesentlicher Punkt. Wenn Sie aufhören, an die Unabhängigkeit von Gerichten zu glauben oder Gerichten ihre Unabhängigkeit erstmal davon auszugehen, dass ein Gericht unabhängig ist. Das kann natürlich falsche Entscheidungen treffen. Das kann auch abhängig sein. Es gibt bestechliche Richter. Das ist überhaupt keine Frage. Jedes System hat Fehler, das sind Menschen, aber grundsätzlich funktioniert die Justiz in Deutschland so gut wie möglich. Und es gibt diesen Spruch, wir hofften auf Recht und wir bekamen den Rechtsstaat. Aber der Rechtsstaat ist immer noch besser als ein Unrechtsstaat, ne, an der Stelle. Gleiches mit Journalisten. Uns wurde mehrfach vorgeworfen, wir würden voneinander abschreiben, wir seien faul, wir würden aus Brüssel bezahlt und solche Sachen. Alles Quatsch, mal so unter uns. Ich habe noch nie ein Angebot aus Brüssel bekommen, weiß nicht, wie ich damit umgehen würde. Ich würde es wahrscheinlich veröffentlichen, dass ich es bekommen habe. Und dann wäre ein ziemlicher Ärger unterwegs. Und es ist auch nicht so, dass wenn alle großen Medien dieses Landes feststellen, dass zum Beispiel Russland die Ukraine angegriffen hat und nicht umgekehrt, wie das russische Außenministerium ja immer mal wieder behauptet, dann könnte es sein, dass was dran ist und nicht, dass die Leute gelenkt und gesteuert sind. Weil da sind Leute, die recherchieren unabhängig voneinander. Alle Recherchen, die wir machen, also wir machen das nicht unter drei Quellen, sowas. Und in einigen Gegenden, wie zum Beispiel Kaukasus oder auch Ostukraine oder Ukraine, überhaupt nicht unter fünf. So, wir haben Leute vor Ort, mit denen wir uns absprechen, wenn da irgendwas komisch erscheint. Wir waren selbst vor Ort, oft genug, über Jahre kennen wir die Regionen, mit denen wir arbeiten. Und dann kommt dazu, dass wir auch nicht alleine sind. Unsere Skripten, unsere Artikel werden von Redaktionen abgenommen, die auch nochmal checken. Und das sind durchaus unabhängig denkende Menschen, die sich nicht steuern lassen. Ja? Also da wird massiv, ich meine, Sie kennen den Begriff Mainstream-Medien wahrscheinlich alle zur Genüge. Was ist denn bitte ein Mainstream-Medium? Es ist ein Synonym für professionellen Journalismus. Und das ist kein Mainstream-Medium, das ist ein professionelles Medium und kein Amateur-Medium. Journalismus ist ein Handwerk, das kann nicht jeder. Das kann man lernen, das kann man studieren, das kann man machen, das muss man üben. Das muss man genauso üben, wie man Brotbacken üben muss, wie man üben muss, Gesetzestexte zu interpretieren. Das muss man lernen. Und dann kann man Fehler machen. Vorher, mittendrin, immer weiter, sein ganzes Leben lang schlecht sein. Alles keine Frage. Es gibt unheimlich schlechten Journalismus in diesem Land. Aber grundsätzlich ist es der politische Diskurs, der hier unterwandert wird, um dieses Land zu zerstören. Uns zu zerstören.
Wer von Ihnen guckt Talkshows? Und wer von Ihnen ärgert sich über die Talkshows?
Das sind mehr jetzt, oder?
Okay, ich weiche gerade ein bisschen von unserem Konzept ab, das wir uns vorher überlegt haben. Ist das okay?
Das ist normal.
Wir sehen uns einer Menge von Desinformationen ausgesetzt, die es für uns Journalisten wirklich schwierig macht, damit umzugehen. Also gerade in Formaten, die auf Verkürzung angelegt sind. Also wenn jetzt Lavrov sagt, die Ukraine hat uns angegriffen, und er meint nicht die Region Kursk, sondern generell, die Ukraine habe Russland angegriffen, Russland müsse sich verteidigen, dann ist das ja immerhin der Außenminister, der was gesagt hat. Und da könnte man jetzt argumentieren, es ist Chronistenpflicht einer Journalistin, das dann auch zu erwähnen. Aber wie mache ich denn das, wenn er lügt, wenn das wirklich eine Lüge ist? Ich kann natürlich auch nicht sagen, Lavrov hat wieder gelogen, indem er gesagt hat, sowieso, das ist auch nicht so richtig nachrichtlich. Also wir sind alle nicht dafür ausgebildet, mit ständigen Falschinformationen umzugehen, die auch gar nicht unbedingt darauf ausgerichtet sind, dass die Empfänger glauben, was da an Nachrichten, an Falschnachrichten verbreitet wird, sondern es geht vor allen Dingen darum, Unsicherheit zu stiften und dafür zu sorgen, dass die Leute überhaupt an gar nichts mehr glauben. Auch nicht an sauber recherchierte Geschichten.
Darf ich da kurz nochmal einhaken? Ja. Und da ist ein ganz wesentlicher Punkt, und da kommen wir auch ein bisschen zu dem, was wir alle so an Regeln im Kopf haben. Also die Wahrheit liegt in der Mitte, ne? Tut sie nicht. Die Wahrheit ist vielleicht auch mal in der Mitte, aber Wahrheit ist Wahrheit, und wo die liegt, wissen wir nicht. Und auch, dass immer zwei Seiten schuld sind, halte ich für ein Gerücht. Also schauen wir uns solche Kompromisse an. Es gibt ja Menschen, die behaupten, die Erde sei eine Scheibe. Das ist, finde ich, ihr gutes Recht, das zu behaupten. Aber wenn wir jetzt die Wahrheit in die Mitte legen, dann ist die Erde ein Ei. Und das ist sie nicht, ja, nachweisbar. Also es gibt ein paar Sachen, die stehen fest, das kann man recherchieren. Und da kommen wir als Journalisten natürlich auch in die Bredouille. Also Lavrov lügt, das weiß ich, weil er das permanent macht, seit ungefähr 15 Jahren. Ich bin Lavrov mehrfach begegnet, ich fand ihn eigentlich immer recht honorig und so eine sichere Bank irgendwie auch noch in den ersten Putin-Jahren. Und seit 2012 redet der Mann ja eigentlich nur noch Unsinn und gefährlichen Unsinn. So, wie gehe ich damit um als Journalist? Ich bin gehalten, ausgewogen zu berichten, ist auch richtig so. Ja, es gibt zwei Ansichten, die muss ich darstellen. Aber eine Lüge und eine Recherche gegeneinander zu stellen, ist keine Ausgewogenheit. Das ist ein Problem. So, ich weiß, Boris Pistorius kommuniziert interessengeleitet. Er ist Mitglied der Bundesregierung, er ist Verteidigungsminister, der vertritt Interessen, klar, vielleicht auch manchmal meine, aber auch noch andere. Und ich weiß, so kann ich Sachen, die Pistorius oder Scholz sagen oder Merz sagen, die kann ich ja einordnen auf der Basis. Aber die Faktenbasis ist die gleiche, da sind wir im Konsens. Wenn Merz und Scholz sich streiten, dann sind sie auf der Faktenbasis eigentlich im Konsens. Sie streiten sich darüber, wie man das Rentensystem reformiert auf der Grundlage von Zahlen des IFO-Instituts oder was auch immer. Wenn ich aber weiß, der Typ lügt und der andere kommuniziert interessengeleitet auf einer Faktenbasis, wie gehe ich denn damit um, wenn der eine die Fakten gar nicht mehr anerkennt? Und das Problem haben wir ja seit letztem Wochenende jetzt nochmal. Also eigentlich seit Freitag sehen wir, dass dieses Problem uns jetzt nicht nur aus Russland droht, sondern auch noch aus Washington. Ja? Also ganz, ganz schwierig. Wie will ich da ausgewogenen Journalismus machen, wenn ich die Lüge nicht als Lüge benennen darf oder kann? Wenn ich ständig reproduzieren muss, was gefährlicher Schwachsinn ist.
Und wenn Meinung gleichberechtigt neben Fakten gestellt wird, und das ist ein Phänomen, was wir besonders in Talkshows haben. Grundsätzlich gilt, je komplizierter ein Thema ist, desto einfacher ist es, Verwirrung zu stiften und Lügen zu verbreiten. Es ist Montagabend, der 15. April 2024, 20 Minuten nach 10. Sandra Maischberger begrüßt die Zuschauer zu ihrer Talkshow. In den folgenden 75 Minuten diskutiert sie mit ihren Gästen zwei Themen, die an Komplexität kaum zu überbieten sind. Als erstes verkündet der Offsprecher zu Beginn der Sendung, gehe es um den Krieg in Gaza. In der zweiten Hälfte werde es um den Krieg Russlands gegen die Ukraine gehen. Wie kann der Konflikt beendet werden? Der Sprecher kündigt Katrin Göring-Eckardt von den Grünen an, Vizepräsidentin des Bundestags, Ihnen hier in Thüringen gut bekannt. Und Sarah Wagenknecht, die gerade die Gründung ihrer eigenen Partei hinter sich hat. Das Bündnis ist nach ihr benannt und auf sie fixiert, etwas, das eigentlich eher in vordemokratischen Ländern verbreitet ist. Der für das Thema Desinformation interessante Teil kommt gegen Ende der Sendung. Wagenknecht spricht davon, dass beide Länder Interessen hätten, also sie meint Ukraine und Russland, und man einen Kompromiss suchen müsse. Göring-Eckardt wirft ein, es gehe nicht um einen Interessenausgleich zwischen Russland und der Ukraine, da Russland angreife und versuche, die Ukraine zu vernichten. Russland sorgt dafür, dass Frauen vergewaltigt werden und dass Kinder entführt werden. Göring-Eckardt ist noch nicht fertig, da beginnt Sarah Wagenknecht zu reden. Aber es gibt doch einen Grund für diesen Krieg. Also ich habe, weil mir immer wieder erzählt wird, es sind noch 3,5 Minuten bis zum Schluss der Sendung. Wagenknecht holt einen Zettel aus der Tasche. Nein, 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 sagt Maischberger noch und geht im Redeschwall Wagenknechts unter. Jetzt möchte ich mal ein paar Zitate vorlesen, weil mir die wichtig sind. Es geht dann durcheinander und ist schlecht zu verstehen. Wagenknecht. Also, es hat der ukrainische Verhandlungsführer bei den Verhandlungen in Istanbul. Die Verhandlungen in Istanbul im Jahr 2022, kurz nach dem Großeinmarsch, sind 2 Jahre später ein Lieblingsthema der prorussischen Desinformation. Und im Übrigen auch jetzt gerade wieder. Es geht darum, dem Westen die Schuld dafür zu geben, dass immer noch gekämpft wird. Das Ziel ist, Militärhilfen für die Ukraine zu erschweren. Jetzt muss ich unterbrechen. Nein, versucht es Maischberger noch einmal mit Blick auf Wagenknechts Zettel und das nahende Ende der Sendung. Wir kommen jetzt nicht noch mal mit Istanbul im Jahr 2022. Tun Sie mir einen Gefallen. Maischberger scheitert. Die Gesprächsführung ist bei Wagenknecht. Ich möchte sagen, was der ukrainische Verhandlungsführer jetzt gesagt hat. Er hat gesagt, die Russen waren bereit, den Krieg zu beenden, wenn wir der Neutralität zugestimmt und uns verpflichtet hätten, der NATO nicht beizutreten. Das hat der ukrainische Verhandlungsführer jetzt gesagt. über die Verhandlungen in Istanbul. Wenn das stimmt, sollte man doch an das damalige Verhandlungsergebnis anknüpfen und versuchen, jetzt einen Friedensschluss auf einer solchen Grundlage zu finden, denn es geht darum, dass man irgendwo auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Das Zitat auf Wagenknechts Zettel stammt vom damaligen Leiter der ukrainischen Delegation, David Arachamia. Er ist Fraktionsvorsitzender der Selenskyj-Partei Diener des Volkes. Seine Worte sind einem langen Interview entnommen, das er dem ukrainischen Fernsehsender 1+1 gegeben hat. Nicht erst jetzt im Frühjahr 2024, wie Wagenknecht behauptet, sondern bereits im Herbst 2023. Es wurde aber just in den Wochen vor der Maischberger-Sendung von prorussischen Accounts massiv im Sinne der russischen Propaganda ausgeschlachtet. Sie griffen einzelne Sätze heraus und stellten sie in einen anderen Zusammenhang. Arachamia erzählt in dem Interview detailliert von den Verhandlungen von 2022. Er sagt, dass der Verzicht auf eine NATO-Mitgliedschaft die wichtigste Forderung Russlands gewesen sei. Aber nicht die einzige, wie Wagenknecht suggeriert. Vor allem macht er klar, dass die Ukrainer damals aus guten Gründen kein Vertrauen in Russland hatten und dass die Verhandlungen 2022 hauptsächlich deshalb gescheitert sind. Jeder, der Arachamias Interview in voller Länge hört, begreift das. Es gab und es gibt kein Vertrauen in die Russen, dass sie das, was sie versprechen, auch tun, sagt Arachamia. Wir hätten uns auf das Ganze, er meint auf einen Waffenstillstand und ein Neutralitätsversprechen, nur einlassen können, wenn es Sicherheitsgarantien gegeben hätte. Wir konnten nicht einfach unterzeichnen und gehen. Alle hätten aufgeatmet und dann hätten sie wieder angegriffen, diesmal besser vorbereitet. Wir mussten hundertprozentig sicher sein, dass so etwas nicht wieder passiert. Aber diese Gewissheit gibt es nicht, so Arachamia in dem von Wagenknecht zitierten Interview. Wagenknecht spricht von einem Verhandlungsergebnis, aber auch das gab es so nicht. In der Talkshow versuchen Göring-Eckardt und Maischberger vergeblich einzuhaken. Wagenknecht redet einfach weiter. Im Publikum klatschen einige. Maischberger schafft es noch, auf den Faktencheck und eine Sendung zu dem Thema im Deutschlandfunk hinzuweisen. Wagenknecht schweigt bis zum Schluss der Talkshow. Die Schuld für den andauernden Krieg liegt am Ende der Sendung, unwidersprochen bei der Ukraine bzw. bei der NATO. Die Desinformation wird nicht mehr aufgeklärt. Die Propaganda muss in vielen Fällen gar keine komplett falschen Aussagen erfinden, sondern es reicht, wenn sie bestehende Aussagen aus dem Kontext reißt und nur einen Teil der Wahrheit wiederholt und so eine falsche Erzählung konstruiert, erläutert Julia Smirnova. Die verzerrte Darstellung einer Aussage wird immer wieder von russischen Offiziellen wiederholt, zum Beispiel von der Sprecherin des russischen Außenministeriums oder von Wladimir Putin selbst. Russische Medien beziehen sich dann nicht auf das Original, sondern auf diese verzerrten Darstellungen der Aussage und wiederholen sie unermüdlich, bis sie schließlich auch von deutschen Politikerinnen wiederholt werden, wie von Sarah Wagenknecht.
Also schauen wir uns mal an, wo das eigentlich der Fall ist. Wie lange dauert der Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt? Der Angriff ist jetzt 3 Jahre her, oder? Stimmt nicht, 11. 11. Genau, einige haben gleich 11 gesagt hier. Wer 3 Jahre sagt, unterschlägt zwischen 15.000 und 18.000 Toten. Und wir reden noch nicht über Vertriebene und Gefolterte, Vergewaltigte, entführte Kinder und so weiter. Also, allein die Tatsache, dass wir ständig, und wir kommen selbst beim Deutschlandfunk, für den wir ja arbeiten, damit nicht durch, auch dort läuft in den Nachrichten immer wieder 3 Jahre Krieg. Ja? Wir kommen damit nicht durch. Es ist ein unglaublicher Erfolg der russischen Propaganda, einfach 8 Jahre in den Skat zu drücken. Ja, bitte.
Die erste Frage richtete den Blick auf Europa und die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel. Inwieweit seien Europa bzw. Merkel mitschuldig an der Situation, weil zu lange auf die Vorteile eines Auskommens mit Russland gesetzt und die Ukraine zu lange nicht ausreichend unterstützt worden sei?
Ich weiß nicht, ob der historische Teil, da gehe ich nicht ganz mit Ihnen mit, aber in dem ersten Teil auf jeden Fall. Ja, es ist gepennt worden. Ja. Es ist verschleiert worden, es ist beschönigt worden. Das ist ein unglaublicher Fehler. Ich halte Angela Merkel für ursächlich mitverantwortlich für den Krieg in der Ukraine und auch für die Situation, die wir in Georgien haben. Es gab einen NATO-Gipfel Anfang 2008 in Bukarest. Dort ging es darum, der Ukraine und auch Georgien die Vorstufe zur NATO-Mitgliedschaft, den sogenannten Membership Action Plan, zu geben. Wladimir Putin war anwesend bei diesem Gipfel und hat offensichtlich es geschafft, über den französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy und Angela Merkel das zu verhindern. Wenige Monate später standen dann die Panzer vor Tiflis. Das war dann die Antwort darauf. Und was in der Ukraine passiert, können Sie jeden Tag schauerlich in den Nachrichten beobachten. Insofern, ja, Sie haben recht. Vor allen Dingen die Gasgeschichte ist ein Skandal. Ich finde es fast noch skandalöser, dass Merkel sich dazu nicht äußert. Also ich hatte überlegt, ob ich diese Biografie von ihr da lesen möchte. Also so ein Teil, ne? Aber sie sagt nichts Interessantes. Das ist das Problem an dem Buch. Sie schreibt viel, aber sie schreibt nichts, was eigentlich selbstkritisch interessant wäre. Und wo mich jetzt interessieren würde, wie war denn das in Bukarest mit Putin? Wie hat er denn das geschafft?
Ja, das Problem ist, und das ist eine der Lehren auch, ich mache es ganz kurz, dann die nächsten Fragen. Also wir sind überzeugt davon, man muss Putin mit Stärke entgegentreten. Und nichts gegen Diplomatie, nichts gegen Verhandlungen, ganz im Gegenteil. Aber die müssen untermauert werden, auch mit militärischer Stärke. Und man muss aus einer Position der Stärke verhandeln. Ich befürchte sehr, dass Trump das gerade vermasselt. Und all die Schritte, die auch dann nach 2014 eingeleitet wurden mit Sanktionen, das sind ja immer noch gehemmte Sanktionen, die Russland nicht richtig wehtun, weil sie eben auch uns nicht wehtun sollen. Und die stärksten Schritte, die wurden eingeleitet nach dem Absturz von MH17, wo EU-Bürger betroffen waren. Also
das ist der Absturz des Flugzeugs über dem Donbass gewesen mit 298 Toten im Sommer, im Juli 2014, glaube ich. Der Herr da hinten.
Der nächste Beitrag blickte auf die Wendezeit 1989-90. Wo sei damals versäumt worden, der damaligen Sowjetunion bei der Demokratisierung zu helfen?
Sie sprechen da was ganz Spannendes an und wir haben da auch keine Antworten drauf. Also erstmal finde ich es wichtig, weil wir auch gerade schon, habe ich ja über Begriffe geredet. Es ist ja wichtig, zwischen Sowjetunion und Russland zu unterscheiden an der Stelle. Das ist ja etwas, was nie gemacht wurde in der deutschen Öffentlichkeit. Nicht in den 50ern, in den 60ern nicht. Es war immer, Russland und Sowjetunion waren immer ein Synonym in irgendeiner Form, ja. Und das ist es eben nicht. Es sind 14 weitere Länder, die eine eigene Sicht auf Russland haben. Da geht es hier auch darum, wie Russland Geschichte und Wissenschaft exportiert, in zum Beispiel nach Zentralasien, da haben wir ein ganzes Kapitel zu, wie da mit dieser Art von Softpower einfach Bildung manipuliert wird. In Kirgisistan machen wir das hier in dem Buch. Was die Sicht auf Gorbatschow angeht, ich habe Gorbatschow ja auch immer genauso wie Sie betrachtet, auch wenn ich aus dem Westen komme. Und habe dann irgendwann, als ich anfing, mich näher mit dem ganzen Kram zu beschäftigen, festgestellt, was eigentlich in der Zeit von Gorbatschow jetzt jenseits von Tschernobyl, gerade in der Zeit des Zusammenbruchs, des Auseinanderfallens der Sowjetunion an Gewalttaten passiert ist und wie viele Kriege und Konflikte wir aus dieser Zeit geerbt haben. Da ist Transnistrien, da ist Karabach, was wir eben schon hatten. Wir haben in Georgien hat jemand von Ihnen schon mal vom April 89 in Georgien gehört, was da passiert ist am 9. April? Da hinten nickt jemand. Das sind äußerst wenig Leute und ich habe es auch erst vor ein paar Jahren erfahren. Am 9. April 1989 haben Spezialkräfte vor dem Parlament in Tiflis 21 Menschen bestialisch ermordet mit Klappspaten und Giftgas. Das ist für die Georgier ein heiliges Datum des Unabhängigkeitskampfes. Hat hier keine Sau mitgekriegt, ja, weiß keiner. Es gibt dieses Massaker in Sumgait an den Armeniern in der Nähe von Baku, damals aserbaidschanische Sowjetrepublik. Was im Grunde genommen dafür gesorgt hat, dass die Armenier mit dieser genozidalen Vergangenheit, ja diesem Trauma, angefangen haben, Karabach zu besetzen. Also all diese Kriege, die uns heute auch wieder auf die Füße fallen, die sind teilweise in der Zeit geboren worden. Und ich bin mir nicht sicher, wie viel Einfluss Gorbatschow da überhaupt drauf hatte. Interessant ist, es gibt einen ziemlich ausführlichen Interviewfilm mit ihm, der heißt Gorbatschow Paradies. Und er redet dort nicht über diese Sachen. Er bittet sich offensichtlich aus, da überhaupt nicht drüber reden zu müssen. Er redet nicht über Tschernobyl, er lässt das alles weg. Und das finde ich schon auch erschreckend. Habe ich Ihre Frage so halbwegs getroffen oder war da noch ein dritter Aspekt, den ich jetzt...
Ich würde noch gern was ergänzen dazu, wenn ich darf. Das ist ja eine interessante Frage. Es gab ja ein Fenster der Freiheit und der Möglichkeiten Anfang der 90er in Russland auch. Und ich werde immer wieder gefragt, warum haben eigentlich sich die Ukrainer so entwickelt, dass sie in dieser Zeit schon zwei Maidane hatten und ständig andere Präsidenten und sie protestieren und haben jetzt eine sehr, sehr starke Zivilgesellschaft, während in Russland sich nichts dergleichen durchsetzen konnte. Und zwar, das liegt nicht nur an den Repressionen, die sich ja erst in den letzten Jahren dann unter Putin seit der dritten Präsidentschaft massiv aufgebaut haben. Wenn Sie das interessiert, sehr interessiert, empfehle ich Ihnen das Buch Jenseits von Putin. Da gehen wir den tieferen Ursachen nach. Das ist unter anderem, dass die totalitäre Vergangenheit der Sowjetunion in Russland nie wirklich aufgearbeitet wurde, dass der Einzelne überhaupt gar nicht das Gefühl hat, dass er überhaupt Einfluss nehmen kann auf die Politik und dergleichen mehr. Aber es ist ein komplexes Thema.
Also wir haben es ja bei der russischen Gesellschaft mit einer zutiefst traumatisierten Gesellschaft zu tun. Wir haben es mit einem Täter- und Opfertrauma zu tun, gleichzeitig parallel, teilweise in den gleichen Personen. Und diesem Gefühl von Machtlosigkeit. Es gibt, das werden wir Ihnen gleich noch vorlesen, wenn noch Zeit ist. Und Sie haben das eben ja schon angedeutet, dass es natürlich auch immer um Geschichte geht. Ja. Es gibt in Russland, und das ist die Krux der russischen Gesellschaft, kein individuelles Verantwortungsgefühl für kollektives Handeln. Also, egal ob ich Scholz gewählt habe oder nicht, ich fühle mich doch irgendwie dafür verantwortlich, was dieser Bundeskanzler sagt, international zumindest. Ja? Und ich fühle vielleicht das Bedürfnis, in diesem Land politisch was zu verändern und ich gucke, wo ich mich engagieren kann, ob es sinnvoll ist, ein Buch zu schreiben, was ich kann, oder ob ich eine Demo organisiere, was ich nie gemacht habe. Ja, müsste ich erst lernen, wie sowas geht. Oder ob ich vielleicht in eine Partei eintrete, um dann zu kandidieren oder so etwas. Oder mich in einer Organisation irgendwie engagieren, die sich mit Demokratie, Kindern, Behinderten, sonst was kümmert. Ja? Um diese Gesellschaft zu machen. Das findet in Russland so nicht statt. Das ist für Leute nicht vorstellbar, dass sie als Individuum, als Teil einer Gesellschaft Einfluss ausüben können. Und das ist die Krux. Das ist der Grund, warum Russland in der jetzigen Verfassung, und ich weiß nicht, wie man die ändern kann, niemals eine Bürgergesellschaft werden wird. Und Putin hat alles getan, um genau das im Keim wieder zu ersticken. Es sind in den 90ern Milliarden an Hilfsgeldern aus der damals noch europäischen Gemeinschaft nach Russland geflossen, um diese Zivilgesellschaft aufzubauen. Und es ist systematisch zerstört worden in den letzten 25 Jahren. Ja.
Der dritte Beitrag fragte nach einem Stichwortverzeichnis im Buch und nach der Persönlichkeit Putins. Inwiefern sei dieser als autoritär einzuordnen?
Ja, das okay. Wir haben kein Stichwortverzeichnis, weil wir jeden Anschein von Wissenschaftlichkeit, der Leser abschrecken könnte, vermeiden. Das ist ein Grund davon. Also unsere Zielgruppe. Man kann diese Bücher lesen ohne. Ich kenne Menschen. Meine eigene Cousine hat Angst vor Büchern. Ich weiß nicht warum. Es gibt diese Leute. Ich möchte aber, dass die diese Bücher auch mit Lust lesen. Und siehe da, sie hat das erst gelesen, weil das Buch, also Russian, wir reden hier über Russian Angst, hat sie gelesen, das 2017, weil das erste Buch ihres kleinen Cousins war, da war sie stolz. Und dann hat sie angefangen, die anderen Bücher mit großer Lust zu verschlingen, was schön ist. Aber wir haben Rückmeldungen auch von 15-Jährigen, die das mit großem Interesse lesen und wir haben ein bisschen Angst, ich habe ein bisschen Angst mit Fußnoten oder auch sowas wie wissenschaftlichen Sachen, wie Stichwortverzeichnissen, Menschen bei oberflächlicher Betrachtung abzuschrecken. Ich weiß auch gar nicht, ob bei dieser Art der Erzählweise, die wir da wählen, ein Stichwortverzeichnis adäquat ist, ehrlich gesagt. Aber wir werden das mit dem Lektor fürs nächste Buch besprechen.
Ein vierter Beitrag blickte auf die Entwicklung des Konflikts und plädierte für eine differenziertere Sichtweise. Gefragt wurde, was die Motivation Putins sei und was dran sei an den Nazi-Vorwürfen gegen die Ukraine.
Ich will es gar nicht verteidigen, ich möchte Sie nur darauf hinweisen. Das Buch hat mehr als 200 Seiten und es ist eins von dreien. Und wir tragen hier einen Ausschnitt von vielleicht 4 Seiten oder 8 Seiten vor und ein bisschen Diskussion drumherum. Sie kriegen von uns nur einen Ausschnitt serviert gerade.
Ich gehe aber gerne auf Ihre Fragen ein. Sie sprechen von Phasen in dem Verhältnis zwischen Putin und dem Westen. Und da wird immer wieder, das haben Sie sicherlich auch im Hinterkopf, bei der Frage, die Sie jetzt gestellt haben, die Rede im Bundestag im Jahr 2001, die er auf Deutsch gehalten hat. Es gab stehende Ovationen dafür. Und ich werde oft darauf angesprochen, also Putin habe, so geht die Erzählung, Putin habe die Hand ausgestreckt, habe Europa und Deutschland insbesondere strategische Partnerschaft angeboten und der Westen habe das dann ausgeschlagen. Wenn man sich diese Rede im Bundestag genau anguckt, dann taucht schon im ersten Absatz auf der ersten Seite aus meiner Sicht ein unmoralisches Angebot auf, nämlich ganz klar der Versuch, einen Keil in die transatlantische Brücke zu schlagen und Europa und insbesondere Deutschland aus dem transatlantischen Verhältnis herauszueisen. Und für mich war das von Anfang an ein vergiftetes Angebot und keine wahre Sicherheitsfreundschaft. Es gab eine Phase, jetzt so, was dann immer mit anklingt, Sie haben es selber jetzt nicht genannt, die neuen NATO-Mitgliedstaaten, kurz gesagt, NATO-Osterweiterung ist eigentlich ein irreführender Begriff, weil der nahelegt, es gäbe ein Zentrum der NATO, das sich immer weiter ausdehnen will. Das sind ja die Staaten, die um Mitgliedschaft in der NATO gebeten haben und oft lange gewartet haben und dafür auch erstmal Reformen durchführen mussten und die sich bemüht haben, in die NATO aufgenommen zu werden, weil sie Angst hatten vor Russland. Diese, weil Sie fragen nach der Psyche oder nach der wirklichen Motivation Putins. Ich bin fester Überzeugung, und wir waren von 2012 bis 2017 ja als Korrespondenten in Moskau, da habe ich das sehr, sehr eng mitgekriegt. Dieser Vorwurf, Russland müsse sich verteidigen und beschützen vor einer aggressiven NATO, ist ein Konstrukt. Das ist ein Konstrukt, das, wir haben darüber gesprochen, wie wichtig Angst ist, als Machtbasis für Putin. Das ist ein Konstrukt, mit dem er die Bevölkerung hinter sich sammelt und mit dem er auch ganz massiv Anti-Amerikanismus im Westen und auch besonders in Deutschland anspricht. Und es funktioniert ja, weil es ja sehr, sehr verbreitet ist. Wir werden eigentlich bei jeder Veranstaltung drauf angesprochen. Aber die NATO, was ist denn mit der NATO? Und ich glaube, wenn es um, und nur ein Stichwort dazu, auch wiederum apropos Phasen, 1997 NATO-Russland-Grundakte hat Russland unterzeichnet und alle NATO-Mitgliedstaaten. Und in dieser Grundakte haben sie sich verpflichtet anzuerkennen, dass jeder Staat auf dieser Welt das Recht auf freie Bündniswahl hat. Und Russland war damit zufrieden. Wir haben Zeitungsartikel rausgesucht von der Zeit, wo genau das steht, wo es heißt von russischen Politikern.
Zeitzeugen.
Wir sind da gut rausgekommen. Wir haben mit Ischinger gesprochen, Wolfgang Ischinger, der damals vom Westen aus das verhandelt hat, der gesagt hat, das war in einer vertrauensvollen Atmosphäre damals, aber das war eben unter Jelzin. Und dann kam Putin und dann hat sich der Ton geändert und dann kam eben der Revanchismus.
Es gibt also auch die Frage, wie kann man dem Ganzen begegnen? Die NATO ist an Russlands Grenze vorgerückt, ne? Kennen Sie das Argument, oder? Und bedroht Russland. Da ist es sinnvoll, einen Blick auf die Weltkarte zu werfen. Also, wir reden jetzt über die Zeit vor dem Beitritt Finnlands. Ja, der ist ja recht frisch. Also, 200 Kilometer in Norwegen. Dann gehen wir mal runter. Finnland, damals nicht NATO-Mitglied. Dann Estland, Lettland, Litauen, klar, sowohl mit Russland als auch mit der Exklave Kaliningrad, Polen mit Kaliningrad. So, gehen wir weiter nach Süden. Nix. Dann gehen wir nach Osten, gehen wir den Ostrand Russlands entlang. Das Georgien.
Alaska. Alaska.
Da ist die nächste Grenze. Die ist in Alaska. Ja? Ich fand besonders absurd, fand ich den Vorwurf, die NATO ist wieder ein Stück näher an Russland herangerückt, als Montenegro in die NATO eingetreten ist. Montenegro ist dichter an Italien als an. Also, wir wissen alle, wo Montenegro ist. Es ist ein
Russland
und trotzdem sind diese Argumente erfolgreich.
Und Russland hat allerdings eine NATO-Grenze tatsächlich bekommen mit Finnland.
Ja, klar.
Eine lange Grenze. Das hat Russland sich selber zuzuschreiben. Finnland wollte nie in die NATO. Aber was interessant ist und was aus meiner Sicht sehr dafür spricht, dass diese NATO-Angst aufgebauscht ist, was hat Russland gemacht, nachdem Finnland in die NATO kam? Hat seine Truppen von der Grenze zu Finnland abgezogen, weil es die Truppen für seine Aggression in der Ukraine braucht. Also so groß kann die Angst vor Finnland und der NATO nicht sein. Und weil Sie gefragt haben, wenn jetzt nicht die NATO, die angebliche Bedrohung durch die NATO, der Grund ist dafür, dass Russland Krieg führt, was ist es dann? Das ist das, was wir versucht haben, eingangs zu erläutern. Das ist das Streben nach Machterhalt und das Bewusstsein, dass es in der Nachbarschaft keine prosperierenden, unabhängigen, freien Gesellschaften geben darf, weil das auf Russland überschwappen könnte.
Die folgende Frage lautete, warum Russland nicht selbst der NATO beigetreten sei. Dann habe es nichts mehr zu befürchten.
Russland hatte das Angebot. Es hat es nie angenommen. Ja, unter Jelzin. Also es ist zumindest ist die russische Armee, ich meine nach dem Ende der Sowjetunion gab es da Russland plötzlich mit Atomraketen und diesen komischen Mafia-Typen, die dann Oligarchen wurden und von denen einige heute im Umfeld Putins rumsitzen. Und die hatten Atomraketen. Ich meine, ist doch klar, dass alle alles tun, um diese Armee irgendwie zu stabilisieren. Sie wissen doch gerade, die Älteren hier aus dem Osten wissen doch, in welchem Zustand die Rote Armee war. War doch unglaublich gefährlich. Also gefährlich, weil kaputt. Nicht gefährlich, weil hochgerüstet Hightech, sondern einfach, weil sie kaputt war, weil das unkontrolliert war. Weil ich erinnere mich, dass wir in Petersburg waren und da lagen diese U-Boote rum und die Typen baumelten mit den Beinen da über den Reaktorblöcken. Weil du gefragt hast, die kannst doch nicht mitten nach Petersburg diese schrotten Atomraketen, diese schrotten Atom-U-Boote legen, ja. Das war wahnsinnig gefährlich, es musste stabilisiert werden. Also es sind Millionen an NATO-Geldern reingeflossen. Auch unsere Steuergelder nebenbei.
Ein weiterer Beitrag fragte nach der Rolle der EU in der Situation zum Zeitpunkt der Buchvorstellung. Man habe den Eindruck, dass die EU bei den laufenden Verhandlungen zwischen Russland und USA außen vor sei. Wie habe es dazu kommen können?
Ja, die Europäer haben gepennt und haben sich nicht einigen können und haben sich gestritten. Und wie oft wurde gesagt, Europa braucht Einigkeit und es hat halt nicht geklappt. Man muss wahrscheinlich irgendwann weg von diesem Prinzip der Einstimmigkeit. Ansonsten sehe ich da keinen Ausweg überhaupt zu Entscheidungen zu kommen. Aber wie es dazu kommen konnte, ja, ähnlich wie auch die Bundespolitik lange ignoriert hat. Wir haben über Merkel gesprochen und über die Deals, die mit Russland gemacht wurden und getroffen wurden.
Ja, das ist, sollte man, ja.
Das wäre schön. Ich möchte aber kurz sagen, kurz, ich möchte nur einwerfen, ich glaube, wir alle sollten jetzt diese Dynamik und die Aussicht auf Verhandlungen und schnellen Frieden nicht überbewerten. Also nach dem, was ich jetzt heute gehört habe aus Saudi-Arabien, ist da eigentlich unterm Strich nicht viel bei rumgekommen. Was natürlich auf der anderen Seite auch schlecht ist, weil es spricht nichts gegen einen Frieden. Er muss nur gerecht sein. Es muss ein gerechter Frieden sein. Und dass einfach nur die Waffen schweigen, wird leider keinen gerechten Frieden bringen. Es redet jetzt gerade keiner mehr darüber, dass Putin ein Kriegsverbrecher ist und dass Russland für die Verbrechen zur Verantwortung gezogen werden muss und Reparationen zahlen muss.
Aber ich meine, am Wochenende, ich weiß nicht, wer von Ihnen intensiv die Sicherheitskonferenz verfolgt hat. Ich habe das getan, auch beruflich, 3 Tage lang, online, nicht in München vor Ort. Die Stunde der Europäer, ne? Das erste Mal war die Stunde der Europäer 1992 in Bosnien. Dann 96 mit Dayton, dann, ich erinnere mich, dass ich mal eine ganze Stundensendung über EU4, also die Europäische Union Forces in Bosnien gemacht habe und inwieweit das eine Konkurrenz zur NATO darstellt. Das war irgendwann Anfang der 2000er. Und seitdem redet die EU darüber, dass sie autark werden muss, dass sie verteidigungsfähig werden muss, dass sie ohne die Amerikaner auskommen muss und so weiter. Also das Thema begleitet uns seit ungefähr 30 Jahren, mehr, bisschen mehr. Jetzt ist angeblich die Stunde der Europäer, der Weckruf ist, ich möchte diese Begriffe nie wieder hören. Sie sind einfach komplett verlogen, bevor es nicht losgeht. Also es ist selbst verschuldet.
Eine andere Stimme aus dem Publikum kritisierte die eingangs geübte Kritik an Angela Merkel und forderte, nicht nur von der EU bzw. Europa etwas zu erwarten, sondern sich auch dafür zu engagieren.
Wir haben an der Stelle gar keinen Dissens. Was mich an Angela Merkel am meisten enttäuscht, ist, dass sie jetzt nicht zur Aufarbeitung ihrer Fehler beiträgt. Das erwarte ich von einer verantwortungsvollen Bundeskanzlerin AD. Übrigens auch von Gerhard Schröder. Was aber, glaube ich, noch sinnloser ist, das von Schröder zu erwarten. Ja.
Der letzte Publikumsbeitrag schloss inhaltlich an die Kritik des Vorigen an und fragte Gesine Dornblüt und Thomas Franke, ob sie davon ausgingen, dass Putin die Ukraine angegriffen hätte, wenn Merkel noch Kanzlerin gewesen sei.
Ich glaube, das hätte er gemacht, ja. Kennen Sie die Geschichte mit dem Labrador? Ja, also die Geschichte ist so. Angela Merkel hat eine Hundephobie, ist als Kind offensichtlich gebissen worden oder so. Und Putin als guter Tschechist wusste das und hat dann beim einem der ersten, wenn nicht sogar dem ersten Treffen, den Labrador reingeholt.
Vor laufenden Kameras.
Und Merkel reißt sich wirklich heldenhaft zusammen, finde ich, ja, und sitzt da sehr verkrampft. Und ich meine, so ein Labrador ist meistens ja ein harmloses Tierchen. Trotzdem, wenn man eine Hundephobie hat, ist ein Labrador ganz schön groß. Und hat ganz schön große Zähne auch. Und abgesehen davon gab es dann als Entschuldigung einen riesen Stoffhund beim nächsten Treffen. Was auch nicht fein war, so unter uns. Also wir haben es ja einfach mit einem Typen zu tun, der einfach mies ist. So. Und,
ich würde Ihre Frage gerne zum Anlass nehmen, einen Appell an uns zu richten. Wir haben jetzt nicht nur, aber auch schon wieder ganz schön viel über Vergangenheit geredet und sind damit beschäftigt, über die NATO und wer hat was falsch gemacht und was ist versäumt worden. Das ist auch natürlich wichtig, aber wir gehen damit auch wiederum ein bisschen Putin auf den Leim. Denn was wirklich zählt, ist ja die europäische Zukunft, ist die Zukunft der Ukraine. Ich war gestern in einer Diskussion in Erfurt mit einer Autorin, die ein Buch geschrieben hat, das den Thesen, die Sie heute von uns gehört haben, sehr stark entgegensteht. Und außerdem war eine ukrainische Politologin aus Berlin mit von der Partie. Und die hat zum Schluss, finde ich, was sehr Wichtiges gesagt. Sie hat nämlich auch ziemlich verzweifelt gesagt, wir haben jetzt 1,5 Stunden über die Vergangenheit geredet. Es hat niemand drüber geredet, welche Reformen die Ukraine auf den Weg gebracht hat. Wir haben nicht über die europäische Zukunft der Ukraine geredet. Und ich fände es schön, wenn wir aus diesem Abend rausgehen würden mit dem Bewusstsein, zumindest erstmal, dass allein die Tatsache, dass wir hier reden über das, was wir Putins Gift nennen und wie das wirkt, dass Sie hierher gekommen sind und sich dafür interessieren und sich erstmal bewusst machen, welche Prozesse da ablaufen und was tatsächlich unseren Zusammenhalt, unsere Gesellschaft und unseren Diskurs wirklich fett bedroht. dass sie sich damit auseinandersetzen, ist schon erstmal der erste Schritt, um dagegen sich zu wehren und resilient zu werden. Und dafür
als Gesamtgesellschaft, nicht einzeln, sondern ne, sie, weil sie tragen es ja wahrscheinlich dann auch weiter. Aber ich bin mit dir nicht einer Ansicht an der Stelle übrigens.
Bitte.
Ich würde beide jetzt noch einen letzten Satz.
Alles klar.
Ich habe schon, ich brauche keinen mehr.
Ja, dann nehme ich einen anderen. Nein, ich meine, das ist natürlich braucht man die Vergangenheit, um in der Gegenwart klarzukommen. Das ist ja überhaupt keine Frage. Und natürlich geht es darum, wie unsere Gesellschaft aktuell angegriffen und zersetzt wird. Und jedes Buch hat natürlich irgendwann auch einen Redaktionsschluss. Und dann ist halt auch mit der Recherche zu Ende. Und dass die Welt danach weitergeht, ist auch, glaube ich, auch jedem klar. Ich glaube, worum es zurzeit geht, ist, sich klarzumachen, es gibt auf dieser Welt wahnsinnig viele existenzielle Probleme, angefangen beim Klimawandel, aufgehört bei Kitas vielleicht woanders aufgehört, ich weiß es nicht. Also von ganz groß bis ganz individuell, die dringend gelöst werden müssen. Und dieser komplett sinnlose geopolitische Kram, der uns zurzeit belastet, steht all dem im Weg. Das muss weg. Und erst wenn das weg ist, können wir die wirklichen Probleme wieder so lösen, dass die Generationen, die jünger sind als ich, dann auch, oder als wir alle hier, dann wieder in Würde und halbwegs Wohlstand und Sicherheit hier leben können. Nichts ist überflüssiger als das, was wir gerade in Moskau und Washington erleben. Wobei wir sind konzentriert auf Moskau. Das war der Schlusssatz.
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.